Michael probierte es noch einmal. Mit Petersen fuhr er zurück nach Genzano und wiederum begann ein Gespann aus zwei Männern mit der Arbeit an einem Drehbuch. Die gestaltete sich schwierig. Nicht nur, weil Petersen es ablehnte, sich die entstandenen Szenen von Ingeborg vorlesen zu lassen, sondern weil er überdies eine Liste von Auflagen im Gepäck hatte, die Eichinger zufolge zu erfüllen waren. »Ich weiß nicht, wo all das so schnell hin ist«, gestand ihm Michael. »Die Zeit, das Vertrauen, die Freude auf den Film. Gestern haben wir noch dort hinten beim Oleander auf den Vertrag angestoßen und heute will ich nur noch, dass das alles ein Ende hat.« »Es ist haarig«, stimmte Petersen zu. »Aber das liegt daran, dass ein Autor es gewohnt ist, an seinem Tisch, vor seinem Papier und in seinen Gedanken frei zu sein. Beim Film dagegen haben alle möglichen Leute ihre Hände im Spiel und unzählige Faktoren müssen berücksichtigt werden, von denen die meisten wenig mit Kunst zu tun haben. Es ist ein anderes Arbeiten. Aber das heißt nicht, dass das Ergebnis nicht berauschend sein kann.« Michael erwärmte sich für Wolfgang Petersen, mochte dessen Art, alle Seiten zu betrachten, ohne sich deshalb lasch oder lau zu geben. Nach dem zweiten Arbeitswochenende duzten sie sich, und nach dem sechsten stand eine Version, die einen schmerzhaften Kompromiss darstellte, mit der sich Petersen zufolge jedoch arbeiten ließ. »Du wirst den Film wiedererkennen«, versprach er Michael. »Es wird noch deine Geschichte sein, und ich wage zu hoffen, er wird dir sogar gefallen.« Sie verabschiedeten sich mit einem Lachen, das Michael noch Tage oder vielleicht sogar Jahre später in den Ohren gellte. Was hinterher geschah, vollzog sich so rasch und auf so verworrene Weise, dass er es im Kopf nicht mehr geordnet bekam, so wie die Opfer der grauen Herren hinterher nicht zu sagen vermochten, an welcher Stelle sie eigentlich betrogen worden waren. Es war Ingeborg, die Petersen misstraute, die ihnen allen misstraute, die sich in den Kampf um diesen Film verbiss, wie ihr Straßenhund Shusha in einen Stock, von dem sie Schläge fürchtete. Als Michael die Verträge für die Filmversicherung erhielt, deren Unterzeichnung eilte, flehte sie ihn an. »Du darfst das nicht unterschreiben. Wir müssen uns erst beraten lassen. Warum rufst du nicht Dieter Wächtenbruch an? Ihm kannst du doch vertrauen.« Dieter Wächtenbruch war Anwalt und hatte sie bei dem unerfreulichen Nachspiel vertreten, das auf den Verkauf der Vogtei gefolgt war. Vertraut hätte Michael ihm blindlings, er sah nur nicht ein, wozu er einen Anwalt brauchen sollte. »Wir haben doch Sabine, die wir in rechtlichen Dingen fragen können.« Den Einwand ließ Ingeborg unkommentiert. Michael unterschrieb die Dokumente. Sie durchzulesen war ihm schier unmöglich, weil das Amtsdeutsch ihm Kopfschmerzen bereitete. Die zwei Zeilen, auf die Ingeborg ihn hinwies, weckten in ihm keinen Verdacht. »Unwesentliche Änderungen sind unabhängig von der getroffenen Einigung zu klären.« »Was soll denn daran faul sein? Es ist doch nur sinnvoll, dass wir uns diese Hintertür offen halten, dass wir also ändern können, falls einem von uns noch etwas Besseres einfällt.« Ingeborgs Einwänden zum Trotz schickte er die Verträge ab, holte tief Atem und nahm sich vor, die Angelegenheit Film fürs Erste zu vergessen, sich um sein Leben zu kümmern, sein Buch für seinen Vater zu schreiben, mit Ingeborg im Braconiere essen zu gehen. Fettuccine ai funghi porcini. Der Winter verlief ruhig. Hinterher war es leicht zu behaupten, man habe die Ruhe vor dem Sturm gespürt. Der Drehbuchfassung, die im Februar 1983 bei Michael in Genzano eintraf, lag ein Brief von Wolfgang Petersen bei. Er umfasste 5 Seiten mit Rechtfertigungen. Der Regisseur berief sich auf Sachzwänge.